Und für mich war klar, dass ich irgendwann mal Kinder haben will. Und ich habe auch gesagt, das macht für mich keinen Sinn, Kinder zu haben und die dann wegzugeben den ganzen Tag. Das hat für mich irgendwie wenig Sinn ergeben, weil, also für was habe ich dann Kinder? Für, damit ich meine DNA irgendwie weitergebe oder so, sondern ich will ja auch irgendwie was von den Kindern haben und ich will auch eigentlich eine ganz gute Beziehung zu den Kindern haben.
Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen Lawyers und Next-Gen Law Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Sebastian, herzlich willkommen als nächster Legal Truffle im Punkto Vereinbarkeit von Karriere und Privatleben in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, weil du auch einer der ersten warst, mit denen ich über mein Projekt gesprochen habe und dich als Gast eingeladen habe. Und du hast damals schon, obwohl du noch nichts über Legal Truffles wusstest, noch nichts über den Podcast wusstest, hast du direkt Ja gesagt. Also herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank an dich.
Du hast ja auch eine mega coole Aufnahme, ein Video gemacht als Teaser zu dieser Folge, als du mit der Fähre zu einer Verhandlung nach Konstanz übergesetzt bist. Magst du vielleicht mal die Story dahinter und dein Vereinbarkeitsthema selber vorstellen?
Ja, vielleicht ist es vielleicht ein ganz guter Punkt. Also mit der Fähre bin ich da hingefahren. Wir hatten eine Verhandlung in der Kammer für Handelssachen. Eine Rechtsstreitigkeit geht um Unternehmenskauf, auch eine andere Verhandlung noch dazu, die ist aber in der Berufung. Ja, und dann ging es halt um Sachen, ob die letzte Kaufpreistranche, ob man die noch bezahlen muss, ob irgendwelche Darlehen, die ausgekehrt worden sind, ob die richtig verbucht worden sind und so. In diesem ganzen Kosmos streitet man sich eben. Und genau an diesem Tag, wie es kommen sollte, hat meine Frau eine anstrengende Woche, nicht nur einen Tag, sondern eine Woche, die hatte relativ viele Vorstandstermine, musste irgendwelche Workshops leiten. Und ja, ohne die Großeltern, die glücklicherweise vor Ort sind, wäre das nicht möglich gewesen. Also wir waren beide sehr stark eingebunden, das wäre sonst nicht gegangen und trotzdem konnte ich diese Verhandlung dann wahrnehmen. Und da ich ja mehr oder minder vor Ort bin, konnte ich dann ja auch am späten Vormittag, frühen Mittag oder so, konnte ich dann rübersetzen und konnte dann ins wunderschöne Konstanz gehen, konnte dann noch was essen, Kaffee trinken, die Verhandlung machen und dann wieder zurückfahren.
Und hast es tatsächlich noch geschafft, die Kinder rechtzeitig abzuholen?
Nee. Das hat dann ja die Oma gemacht.
Die Oma.
Ja, ich habe sie weggebracht, ich habe sie fertig gemacht, ich habe die Brote geschmiert, ich habe alles im Vorfeld gemacht, die weggebracht, Auto dann hingestellt, damit wer auch immer die dann holt. Aber die Oma hat sie dann mit ihrem eigenen Auto geholt. Und ja, und ich konnte mich dann rausziehen bis 15, 16, 16 Uhr oder so, ja.
Hat es also komplett den Rücken frei?
Ja.
Mit guter Vorbereitung?
Ja.
Aktive Vaterschaft. Ich glaube, das ist das Stichwort, was bei dir zählt und was du ja auch tatsächlich in deinem LinkedIn-Profil auch aufgenommen hast. Eine der wenigen. Und es gibt seit letztem Jahr das fiktive Unternehmen Unpaid Care Work. Und das ist ja eine Initiative, wer das nicht kennt. Und zwar von der Franziska Büschelsberger und von der Katrin Fuchs. Liebe Grüße. Ich habe zusammen mit ihr die IHK-Weiterbildung zur Vereinbarkeitsmanagerin gemacht. Dieses Unternehmen hat es echt geschafft, innerhalb von kurzer Zeit krass viral zu gehen und mehr als 14.000 Follower zu haben. Und tatsächlich haben sich auch mehr als 3.000 Personen dazu entschieden, dieses Unternehmen mit im LinkedIn-Profil aufzunehmen und quasi dazu zu stehen, dass sie halt, ja, unbezahlte Care-Arbeit leisten, sei es in Form von Elterndasein, Pflegezeiten oder ähnliches im Bereich der Pflegearbeit. Bei dir ist mir aufgefallen, Sebastian, du hast die meisten Stationen in deinem CV als Remote, nimmst du wahr, manche auch Hybrid und die Elternschaft natürlich vor Ort. Was bedeutet denn für dich dieser Eintrag und warum hast du dich entschieden, damit ein öffentliches Statement zu setzen?
Ich glaube, es gibt ja so zwei Lager. Einmal die das alles belächeln und sagen, ja, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Und die anderen, glaube ich, dass man sagt, irgendwie, da muss man vielleicht auch ein Zeichen setzen. Und ich bin so hin und her gerissen zwischen den zwei Lagern, weil natürlich, warum sollte ich als Elternteil, als Vater weniger wert sein eigentlich als die Mutter, wenn ich trotzdem aktiv da irgendwie mit ja, meinen Teil dazu beitrage, sage ich jetzt einfach mal so, egal wie das sein soll. Und dann kam diese Initiative raus und natürlich, wenn man dann gerade in einem lichten Moment oder so oder in einem schrecklichen Moment, wo man gerade irgendwie alles probiert, irgendwie zu hin und her zu jonglieren, und man kennt sich ja wahrscheinlich auch noch die Zeiten, wie das war, wenn man einfach aufstehen konnte, also wenn der Wecker irgendwie klingelt, dann frühstücken konnte, ins Bett gehen und eigentlich so lange arbeiten konnte, wie man eigentlich will. Zur Not hat man sich halt eine Pizza bestellt oder irgendwas. Und dann hat man halt aufgehört zu arbeiten, wenn man halt fertig war. Und das ist, glaube ich, den meisten ist es nicht bewusst, vielleicht auch den meisten Vätern und den meisten Müttern, die diese harten Anschläge nicht haben, ist das gar nicht bewusst, was das einfach für ein unfassbarer Luxus ist, nicht einen Stift fallen zu lassen. Da geht es nicht um, also es ist ein bisschen wie beim Examen oder wenn noch in der Schule, ich schreibe mal den Satz zu Ende. Also das geht, aber ich kann nicht noch einen Absatz zu Ende schreiben, ich kann nicht noch einen Schriftsatz verschicken, ich kann nicht noch irgendwie, wenn ich gerade an der Website irgendwie irgendwas Änderungen vornehme oder so, dann ist es halt so. Also das heißt, ich muss eigentlich schon meinen Tag so planen oder auch die Aufgaben, die ich annehme, um die Termine rum, die sich natürlich dementsprechend verdichten. Ja, und in Anbetracht dessen, wann die Kinder halt irgendwas haben, also wegbringen, abholen und so weiter. Und deswegen war es für mich einfach, als es ankam, auch vielleicht als Vater vielleicht ein Zeichen zu setzen, anstatt immer, ja, es hört sich jetzt ein bisschen theatralisch an und vielleicht ein bisschen dumm, aber vielleicht, dass man endlich mal diesen komisch gewählten Feminismusbegriff auflädt, dass auch Männer für den Feminismus kämpfen, obwohl der Feminismus ja eigentlich ja, begrifflich etwas Dummes, weil er ja anscheinend ja nur suggeriert, dass die Frauen mehr Freiheit wollen. Aber eigentlich ist es ja ein Thema, eigentlich jeder soll ja machen können, was er will. Und wenn wir das, glaube ich, nicht schaffen oder so, alle zusammen irgendwie ins Boot zu kommen, also auch die Männer sozusagen für eine aktive Elternschaft, nicht aktive Vaterschaft, sondern wir alle gemeinsam für eine aktive Elternschaft und für, glaube ich, mehr bessere Perspektiven auf dem Jobmarkt kämpfen und dafür einstehen, dann wird sich das, glaube ich, dauerhaft dann verändern.
Das denke ich auch. Und das ist ja auch die Anerkennung einfach für Väter, die sich trauen, das so zu posten und zu sagen. Und bei den Posts, da bist du ja auch vorne mit dabei, ne? Also wenn du aus deinem Alltag postest oder ähnliches oder gerade Bock auf einen Post hast, dann ist es ja auch, dass du signalisierst, hey, ich bin Vater. Ich habe in meinem inneren Auge gehen gerade so ein paar Bilder von dir, vom Joggen morgens mit den Kindern oder ähnliches. Also es ist ja wirklich, du lässt es einfach in deinen Alltag einfließen. Es, also so wie es kommt.
Ja, stimmt tatsächlich, weil es ja auch irgendwo ein Teil dafür ist. Und also natürlich könnte ich mich immer oder nur, also jetzt machen wir bei der Kanzlei auch Fotos, wo wir uns dann vielleicht ein bisschen mehr rausputzen und wo wir dann alle irgendwie zusammenkommen oder so, aber es ist halt irgendwie nicht der Alltag. Also der Alltag sieht halt eher aus, bis die Kinder weg sind, ist halt einfach schon einfach stressig. Das ist halt einfach so. Zwei verschiedene Institutionen. Dann, wenn man irgendwie dann auch noch Bewegung irgendwie in seinen Alltag integrieren will oder als die Kleine von uns noch nicht betreut war und ich musste öfters mal zum Notar. Ja, dann, also zum Glück ist ein guter Freund, Studienfreund von mir. Das war dann auch kein Problem, aber da habe ich die halt mitgenommen. Habe ich halt eine Brezel mitgenommen, habe ich ein Malbuch mitgenommen, habe ich ein Kinderbuch mitgenommen. Ja, und dann hat man halt die Sachen beim Notar gemacht. Also es war jetzt auch keine krasse Verhandlung, es war auch ohne Mandanten und alles. Aber ja, das war halt eigentlich ein reiner Formalismus oder meine ersten oder auch ein paar Mandantengespräche oder so. Weiß ich auch noch, da war einer, der hatte so ein älterer Herr, der war schon Mandant meines Vaters und der ist dann auf mich zugekommen wegen irgendeiner anderen Geschichte, weil er meinen Vater gut in Erinnerung hatte und der ihn ganz gut vertreten hatte. Und der hatte ein Maleratelier und hat dann halt auf seine alten Tage noch gemalt und da habe ich oft auch meine Tochter mitgenommen. Und dann saßen wir da, dann haben wir noch Kaffee getrunken und für ihn war das auch, er hat auch ja, zwei Hände voll Enkel gehabt oder Enkelkinder, also sowohl männlich als auch weiblich. Und ja, das war dann die willkommene Abwechslung. Also hat das alles aufgelockert. Man muss es natürlich dann schon wissen, bei welchen Mandanten das gut ankommt und bei welchen das vielleicht irgendwie nicht ankommt. Und natürlich, manche wollen natürlich diese dunkelblauen Anzüge, weil sie dann damit wahrscheinlich Kompetenz verbinden. Aber ja, also mag vielleicht auch sein, aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei oder so, wo man sich, glaube ich, Kanzleien in der besten Lage aussucht und natürlich durch die hohen Billables das dann irgendwie querfinanziert.
Hast du mal eine negative Erfahrung gemacht, als du eins deiner Kinder mitgenommen hast, weil es vielleicht gar nicht anders ging, weil gerade niemand zur Betreuung verfügbar war oder ähnliches?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich meine, ich kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen und es ist natürlich die absolute Ausnahme gewesen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt einen Call hätten oder hatten wir, glaube ich, sogar schon mal oder mit anderen Leuten, ja, als die Kleine beispielsweise oder auch der Große noch nicht in Betreuung war oder so, dann bin ich zum Beispiel viel spazieren gegangen und habe dann dort Termine, also eher so informelle Termine gelegt, weil ich mir gedacht habe, okay, also warum soll ich mich denn nicht bewegen, warum soll ich da irgendwie am PC Kunden sein, warum soll ich für diese Termine das Kind wegmanagen? Wenn es sowieso schläft und ich dann auch die Bewegung habe, dann ja, dann ist es so.
Ich kann mich noch dran erinnern, ich glaube, unser erster Kennenlern-Call war tatsächlich, den haben wir beide aus dem Auto herausgeführt, als wir unsere Kinder abgeholt haben. Und wir hatten vorher 2-3 Mal verschieben müssen, weil jeweils irgendwer krank war. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wenigstens die ersten Worte, erster Smalltalk machen wir jetzt im Telefoncall. Was ist denn so eine typische Woche bei dir zwischen Kanzlei und Kindern?
Also bei der Arbeit kann ich das gar nicht sagen, weil das irgendwie total unterschiedlich abwechslungsreich ist, was ich sehr schätze. Also sei es ja von irgendwie von A bis Z, also auch, ich sag mal, Operations oder so, weiß nicht, Kanzlei-BA-Karte haben wir irgendwann mal bekommen, als wir die Kanzlei zugelassen haben. Und dann mussten wir das natürlich dann auch irgendwie in das Kanzleimanagement dann irgendwie integrieren. Also das ist ja nicht nur reine Kanzleiarbeit, weil wir halt, ich sag mal, wir sind zwar schon stark gewachsen, aber trotzdem machen wir halt noch viel selber. Ja, vor allem das Operations-Thema, Kanzleimanagement ist, glaube ich, eher bei mir aufgehangen. Versicherung anpassen, ja, Haftpflichtversicherung anpassen. Also zumindest wir haben zum Beispiel eine größere Haftpflichtversicherung als die Titularversicherung für diese 250.000 Euro. Sondern sind, glaube ich, auf 10 Millionen wegen dem ganzen Corporate, wegen dem M&A-Zeug und wegen den Finanzierungsrunden. Da brauchen wir einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Und da das dann irgendwie auch im Blick zu haben, neue Mitarbeiter, Onboarding neuer Mitarbeiter, das ist ja alles, was man irgendwie zusätzlich irgendwie macht. Kanzlei-Website betreuen, Landingpages betreuen. Und diese Abwechslung, die schätze ich tatsächlich sehr. Aber bei den Kindern ist es eigentlich, ja, es ist eigentlich viel starrer. Also die Kinder werden morgens fertig gemacht. Meine Frau macht die meistens fertig. Ich mache in der Zeit eigentlich das Frühstück und alles. Der Große ist in so einem Natur- und Waldkindergarten. Das heißt, da muss man natürlich auch ein bisschen mehr darauf achten, dass die Kinder gefrühstückt haben und dass die ihre Ausrüstung parat haben. Also das heißt auch Ausrüstung putzen, das mache ich. Ausrüstung zusammenpacken, schauen, dass alles dabei ist.
Survival Package.
Genau, Zwiebelprinzip, Essen, auch Essen anhand von den Temperaturen und von den Jahreszeiten. Dann ja, machen die ab und zu auch Feuer und bauen Hütten und machen dann Punsch, Popcorn über dem Feuer und so. Also alles, was ich mir, glaube ich, auch früher gewünscht hätte.
Ja, hört sich echt so an.
Ja, also, aber natürlich sind die halt auch im Winter dann halt draußen. Also die sind dann auch im Winter draußen und dann sind die dann am Mittag sind die dann schon ausgemergelt, wenn die halt die ganze Zeit in der Kälte waren. Also die sind dann auch nicht drin, sondern die sind dann halt auch, außer es ist Sturmgefahr, also auch im Wald, dass irgendwie Astbruch ist oder so, sind die ganze Zeit draußen. Und dann ist es halt egal, ob es -5 Grad hat oder 30 Grad, 35 in der Hitze. Also
stärkt das Immunsystem? Also ist das irgendwie ein großer Vorteil?
Ich weiß nicht, ob das Immunsystem stärkt oder ob die einfach nicht so viele Berührungspunkte haben, weil die halt in einer, ich sag mal, begrenzten Institution halt nicht alles anlecken und austauschen, sondern wenn die halt einen Stock anfassen, die haben halt dann ihre Distanz. Natürlich raufen die, aber ja, ich glaube, die haben halt nicht so viel Kontaktfelder, Schmierinfektionen.
Ja.
Also auf jeden Fall werden die so oft krank.
Ja. Und wie lange sind die Betreuungszeiten? Sind die dann kürzer als in einer normalen Kita oder?
Was ist schon normal, ja? Also ich glaube, das kann man wählen. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir das nur bis nachmittags machen. Das ist ungefähr bis 14 Uhr. Ich hole die dann meistens, ja, nicht meistens, oh, ja doch, allermeistens hole ich die und meistens bringe ich die dann halt noch irgendwie weiter. Also entweder bringe ich sie selber, dann kommen gegebenenfalls meine Eltern oder meine Schwiegermutter kommt dann oder holt die sogar ab und so kann man das dann alles verteilen. Also ich mache dann meistens eine längere Mittagspause und entweder wenn ich mit den Kindern was mache, wenn wir irgendwas vorhaben, dann arbeite ich an dem Nachmittag beispielsweise gar nicht mehr und setze mich dann am Abend hin. Oder ich mache eine längere Mittagspause, die werden dann, ich sag mal, familiär fremdbetreut, wie man das, glaube ich, so schön sagt.
Ja, es ist gut umschrieben, ja.
Die werden dann halt im Nachhinein halt irgendwie abgeholt und ja. Wenn sowieso irgendwas anbrennt, dann muss man sowieso in den Abendstunden oder am Wochenende arbeiten. Ja, also so kommt man trotzdem auf seine Stunden. Das geht eigentlich auch nur, weil die Flexibilität da ist. Meine Frau hat die Flexibilität nur bedingt. Das heißt, die ist da eigentlich mehr oder minder, übernimmt die da nicht so viel, sondern weil die halt einfach enger eingespannt ist im Angestelltenverhältnis.
Ja, in Konzernstrukturen auch, ja. Du hast gerade gesagt, dass deine Eltern und auch Schwiegereltern sehr, sehr nah wohnen, was ja ein mega krasser Vorteil ist mit zwei Kindern. War das damals auch eine Abwägung, als ihr von Köln zum Bodensee gezogen seid?
Absolut. Das war, glaube ich, der Hauptgrund. Also natürlich, also das war ja so eine Gemengelage. Das war Corona, das war Ehrenfeld, tolle Stadtwohnung, frisch kernsaniert, also wunderbar. Dann ein Kind zu Hause und irgendwie, ja, und keine Betreuung dann irgendwie da und meine Frau irgendwo halt auch in diesen Konzernstrukturen. Das heißt, also man hatte Corona, man konnte die Großstadt irgendwie nicht mehr richtig feiern. Wir waren dann in der Eifel mit unserem alten Wohnwagen und sind von der Stadt die ganze Zeit geflüchtet auf so einem Naturcampingplatz. Also waren so Erdterrassen rausgeschnitten. Also wir haben eigentlich im Wald gewohnt. Von Donnerstag bis Sonntag. Und dann haben wir gemerkt, also von was flüchten wir denn eigentlich? Also das war jetzt nicht unbedingt nur Corona und diese ominöse Krankheit, wo man nicht wusste, wie stark gefährdet ist die, welche Beeinträchtigungen gibt es irgendwie fürs Kind. So, also das hatten wir natürlich auch im Hinterkopf. Aber auch als Nebelsmittelknappheit oder irgendwas war, haben wir natürlich schon immer geliebäugelt. Also wir sind hier irgendwie nicht verwurzelt. Köln ist schon ein bisschen anonym und auch die Leute, die wir kennen oder so, die ziehen sich ja auch in ihre Kernfamilie zurück. Also es war irgendwie für uns ein bisschen komisch, weil ja, hier unten am Bodensee, ja, kennt man halt auch viele Bauern oder Bauern ähnlich nahe Personen oder so. Das heißt, also man wusste schon, man kann sich theoretisch, also das ist jetzt ein bisschen, das hört sich an wie so ein Prepper, aber hier gibt's eine super, viel, viel bessere Frischwasserversorgung. Wir haben genügend Leute, die irgendwie Land oder irgendwelche Acker haben, selber was anbauen, selber irgendwie klarkommen, selber dich unterstützen, wenn man halt irgendwie. Und vielleicht auch nicht nur, also so eine Speisekammer haben hier echt schon viele. Also entweder im Keller oder nicht. Also das ist jetzt nicht so der Prepper. Und vielleicht auch hier unten sind halt auch nicht also alles Akademiker. Das heißt, irgendwelche Leute, die halt echt noch was können. Also die können halt schweißen. Die können
handwerklich
halt
mit den Händen, ne? Ja, ja.
Ja, und die sind halt so ein bisschen hands-on. Und so bin ich halt auch groß geworden. Also Sachen reparieren, irgendwie, ich sag mal, schnell irgendwie zu fixen. Und so, ja.
Nicht der Griff zum Telefon und den nächsten Handwerker anrufen.
Ja, weiß ich, mag natürlich auch sein, aber ich glaube, diese Prägung auch in meiner Beratung würde ich schon sagen, dass ich, oder Jan Felix wirft mir immer vorwerfen, ist jetzt auch ein bisschen, aber er sagt schon immer, dass ich sehr gerne Probleme löse und das muss nicht unbedingt juristisch sein. Also ich will halt einfach das Problem gelöst haben. Und dann ist halt das Juristische kompliziert mit irgendeinem ganz komplizierten Vertrag, wenn es irgendwie auf andere Weise, entweder zwischenmenschlich oder, ich sag mal, anders irgendwie zu lösen ist oder so, dann ist es für mich immer der erstere Weg. Auch wenn es natürlich für uns bedeutet, dass wir dann vielleicht weniger abrechnen können oder so, aber das ist für mich eine viel pragmatischere, einfachere Lösung, wenn ich das wirklich Kernproblem des Mandanten löse.
War das dann so, dass wirklich sich der Jobwechsel oder das Jobangebot mehr für deine Frau erst ergeben hat? Oder hattet ihr gleichzeitig was? Oder was war dann so der letzte Zündefunke, dass ihr gesagt habt, okay, ihr zählt runter?
Wir hatten zumindest eine kürzere Zeit, hatten wir beide Elternzeit. Und natürlich hatten wir dann vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Lagerkoller gehabt und konnten uns noch mehr mit dieser Situation mal irgendwie auseinandersetzen und Revue passieren lassen, was wir überhaupt da machen, fernab von irgendwie Familie und von irgendwie Unterstützung und in der Großstadt und ohne Balkon und ohne Natur und ohne irgendwie alles. Also alles, was wir eigentlich haben wollen, was man auch, ich glaube mal, objektiv als Lebensqualität branden würde, hatten wir halt einfach da nicht. Und dann haben wir gesagt, hey, lass doch einfach mal bitte die Führer ausstrecken jetzt in der Zeit, die wir haben oder so. Und sobald sich ein Jobangebot entwickelt, der quasi uns als Familie über Wasser hält, dann gehen wir diesen Schritt. Und dann haben wir beide Gespräche dann geführt, sowohl sie als auch ich. Bei ihr ging es halt einfach einfacher, weil sie einfach deutlich länger schon gearbeitet hat und einen besseren Lebenslauf. Also einfach eine High-Performerin ist, bessere Kontakte, besseres Netzwerk hatte. Und ja, dann mit ihr ging es dann auch ohne Vorstellungsgespräche und so. Das ist dann halt, das hat man dann halt irgendwie so gedribbelt. Ja, und dann hat sie den Job bekommen und dann war das für mich eigentlich, oder für uns als Familie, eigentlich offensichtlich, so weil wir das vereinbart hatten oder so, dass ich dann erstmal kürzer trete. Beziehungsweise erstmal, jetzt hört sich auch wieder ein bisschen komisch an, aber mich um Familie und Haushalt kümmere. Über den Haushalt habe ich mich sowieso gekümmert, weil ich in der Examensvorbereitung war, meine Frau hat gearbeitet. Das heißt, ich musste sowieso putzen und alles machen. Zwischen Lernen war mir vielleicht auch ab und zu ganz gut, kam mir auch ab und zu ganz gut gelegen. ja, beim Prokrastinieren. Dass man, und dann, ja, und das war natürlich auch mein Anspruch, dass halt irgendwie das Essen auf dem Tisch steht, wenn sie halt heimkommt. Ich wollte was Gesundes zu essen, sie wollte dann auch was Gesundes zu essen. Und so, also das heißt, die Rollen waren sowieso eigentlich schon immer entweder andersrum, klassisch verdreht oder eher paritätisch. Und durch das Kind halt noch mehr, weil man natürlich die Verantwortung für ein Kind dann irgendwie übernimmt. Es ist halt einfach einfacher, wenn einer einfach fulltime irgendwie zu Hause ist. Vor allem, wenn die Kinder noch klein sind und einer geht halt arbeiten. Ohne Wertung. Und wenn das derjenige ist, der irgendwie mehr verdient und damit auch klarkommt, psychisch auch klarkommt, von den Kindern weg zu sein, dann ist es ja der gangbare Weg, den die meisten Leute ja auch so gehen. Also dieses klassische Rollenbild kommt ja nicht von ungefähr, sondern meistens verdient halt einer mehr und der geht dann halt weiter arbeiten.
War das für euch als Paar vorher schon so klar oder hat sich das auch so ergeben, nachdem dann das erste Kind da war, dass ihr eher nach objektiven, also Gesichtspunkten guckt, wer kümmert sich um die Kinder oder wie sich das dann ergibt oder ähnliches? Also habt ihr da viel drüber vorher geredet schon, dass ihr so die Vorstellung habt oder hat sich das ergeben? Weil für viele ist das ja oft so, machen wir uns keine Gedanken drum, ne? Das ist so grob. Ja, wir haben die Vorstellung von der Karriere, wir würden da und da gern wohnen. Und wenn das Kind erstmal da ist, dann mischt sich ja viel auf, was man sich vorher eigentlich gedacht hat, ne?
Das stimmt. Ich glaube tatsächlich auch die Nichtkommunikation darüber führt tatsächlich dazu, dass man irgendwo reinrutscht und dann auf einmal in irgendeine Situation gefangen ist. Bei uns war das vielleicht ähnlich. Wir haben jetzt auch nicht viel konkret, doch, wir haben schon konkret darüber geredet, aber das war auch so ein schleichender Prozess, weil also schon vor unserer Ehe oder auch, ich glaube, sogar in meiner Jugend, in meiner Kindheit, habe ich immer gesagt, ja, ich würde gerne, also ich will mein Vater sein. Also ich glaube, es gab, also ich wollte zu dem Zeitpunkt noch nicht Vater sein, aber viele meine Freunde, zumindest in der Zeit, die haben gesagt so, nee, Kinder, boah, mega nervig oder so. Und für mich war klar, dass ich irgendwann mal Kinder haben will und ich habe auch gesagt, das macht für mich keinen Sinn, Kinder zu haben und die dann wegzugeben den ganzen Tag. Das hat für mich irgendwie wenig Sinn ergeben, weil also für was habe ich denn Kinder? Für, damit ich meine DNA irgendwie weitergebe oder so, sondern ich will ja auch irgendwie was von den Kindern haben und ich will auch eigentlich eine ganz gute Beziehung zu den Kindern haben. Und ich glaube, viele Väter, die hatten ja entweder die Chance nicht oder haben sich halt bewusst irgendwie dagegen entschieden. Vielleicht waren auch die Zeiten härter, aber ich sag mal gerade in der Generation oder in den Generationen über uns haben, glaube ich, die wenigsten ein gutes Verhältnis zu ihren Vätern, weil die halt einfach, glaube ich, nicht zu Hause waren. Auch ohne Wertung. Ja, aber wenn man natürlich die Ablehnung erfährt als Vater, also sowas kennt man natürlich auch oder solche Tage, wenn man Ablehnung erfährt, dann ist man natürlich auch irgendwie fremd und das kostet natürlich dann wieder Energie, wieder dann halt irgendwie Teil wieder dieser Kernfamilien zu werden, wenn ich die ganze Zeit weg bin. Also Ausgrenzung ist nie schön.
Im Beziehungsaufbau, ja.
Ausgrenzung ist nie schön und sich dann halt irgendwie zu präsentieren und wenn das dann irgendwie eingeschliffen ist über mehrere Jahre, dann ist es vielleicht, boah, fast schon irreversibel. Ich habe da auch gar keine Wertung. Ich sage auch nicht, dass man aktiv da mitgestalten muss. Es muss halt nur irgendwie für alle passen. Und zwar sowohl für die Kinder als auch für die Mutter als auch für den Vater. Ja.
Mhm. Wie war das dann, als euer zweites Kind kam? Wie hat sich dann, da ihr ja beide sehr eingespannt seid, beruflich sehr aktiv seid, wie hat sich das dann nochmal gedreht und geändert?
Das war eine glückliche Fügung, weil ich war sowieso gerade irgendwie auf eine neue Orientierung. Und für mich war das dann klar, also es war alles ist herrlich gelaufen jetzt im Nachhinein. Und dann habe ich gedacht so, ach, dann, ich wollte nie selbstständig sein, weil meine Eltern selbstständig waren und ich kannte auch das Leid, also nicht nur die sonnige Zeit, sondern ich kannte auch das Leid der Selbstständigkeit, vor allem, also beide waren auch Anwälte. Und die haben auch immer gesagt, werde auf gar keinen Fall Jurist, auf gar keinen Fall Anwalt und auf gar keinen Fall mach dich selbstständig. Ja, also das war, und das schalte dann immer noch da.
Heilt.
Und meine Eltern wollten auch immer, oder zumindest mein Vater hatte vielleicht immer noch vielleicht die Hoffnung oder so, dass ich seine Kanzlei übernehme. Also das war nämlich gerade irgendwie so mit Renteneintritt, war das dann fast so zeitgleich. Ja. Und ich habe mich dann aber dagegen entschieden und habe mir gedacht, okay, ich will eigentlich eher, also für mich war das schon klar, diese Gründung, auch die selbstständige Gründung in die Kanzlei, dass ich so ein bisschen als Annex von meiner Frau gründe erstmal. Und das war auch eigentlich allen klar. Ja, das hat auch glücklicherweise auch super funktioniert. Das heißt, ich wollte das schon, dass meine Frau zeitlich natürlich Einschnitte hat. Das war schon klar, aber jetzt nicht so große Einschnitte, dass sie aus dem Job raus müsste. Das heißt, ich habe mich schon bewusst dafür entschieden, irgendwas aufzubauen, was nach und nach in dieses Familienkonstrukt reinwächst.
Zurückpasst.
Also ja. Zuerst, ich sag mal, klein anfangen, langsam aufbauen, absolute Flexibilität, natürlich auch die ganzen U-Untersuchungen machen kann oder also
Impfungen da sein, was ja.
Genau. Aber das hatte natürlich auch den Nachteil, dass ich zumindest auch von den vorherigen Positionen, in denen ich war ja hauptsächlich, ich habe Massenverfahren, Operations und solche Sachen gemacht, kein, ich sag mal, Portable Business hatte. Sondern ich wusste, wie man quasi ein Business Case aufbaut. Aber ich wusste natürlich, ich hatte natürlich nichts. Also ich hatte jetzt nicht 5 Unternehmer, wo man irgendwie im Monat irgendwie 50.000 Euro Umsatz bilden kann. So, das hatte ich natürlich nicht. Aber es ging trotzdem. Für mich war das tatsächlich, also von eine sehr glückliche Fügung, weil auf einmal alles, was ich gepredigt hatte, musste ich dann auf einmal beweisen. Also man musste tatsächlich dann irgendwie ein Business Case auf einmal aufbauen. Und zwar auch noch in dieser Gemengelage, Familie, Ehemann, Beruf, irgendwas. Ja. Und natürlich auch den Ansprüchen dann wir, Jan Felix und ich, wir waren damals noch nicht verpartnert, aber trotzdem wollte man ja den anderen ja auch nicht irgendwie hängen lassen. Also, und so ist es dann irgendwie hineingewachsen und so ist es dann weiter gewachsen und irgendwann, die Kinder sind dann ja irgendwann betreut und die Kinder können dann auch irgendwann mal drittbetreut werden und irgendwann schlafen die ja auch dann irgendwann mal. Also das kommt ja dann so nach der Zeit und somit konnte man eigentlich in der letzten Zeit oder so konnte man die Kanzlei und alle anderen Sachen, die wir so nebenher machen oder so, konnte man dann nach und nach eigentlich aufbauen. Man konnte dann Leute einstellen, man konnte so solide ein bisschen das Fundament irgendwie. Mhm.
Jetzt hast du selber gerade schon cool, smooth die Überleitung zu Kumka und Co. nochmal gegeben. Ihr seid jetzt zusammen seit Januar letzten Jahres, also Januar 24, mit, ich nenne es nochmal offiziell, Dr. Jan Felix Kumka, Grüße gehen raus, Partner eurer Kanzlei. Er ist auch Vater, das weiß ich, auch zum zweiten Mal nochmal geworden, Glückwunsch. Genießt die Elternzeit, soweit es geht. Was war denn eure Version in puncto Vereinbarkeit, gerade weil ihr ja als Familienväter gestartet seid?
Ich glaube, das Thema Vereinbarkeit ist, also für uns ist das Thema Vereinbarkeit nicht aufgehangen an irgendwie Elternpflege oder irgendwas oder so, sondern für uns beide ist, glaube ich, generell die Freiheit einfach extrem wichtig. Und ich glaube, das ist die Freiheit. Das hat natürlich immer eine Kehrseite. Freiheit bedeutet natürlich, oder Flexibilität bedeutet natürlich auch immer, man arbeitet irgendwie gefühlt immer. Das muss man sich vielleicht irgendwie ein bisschen selber disziplinieren. Aber ich meine, glaube ich, auch die Mischung jetzt im Nachhinein. Also Elternzeit ist wahnsinnig schön. Und vielleicht werden mich viele Leute steinigen, wenn ich das jetzt auch so öffentlich sage. Aber die Bauklötzchen für ein Thema aufzubauen ist okay. Ein Tag 5 Stunden aufzubauen ist vielleicht auch okay. Aber wenn man das halt irgendwie 3 Monate jeden Tag gefühlt aufbaut und jemand anderes macht das die ganze Zeit kaputt und man, obwohl man vielleicht ja auch irgendwie eine lange Ausbildung hinter sich hat oder vielleicht auch, ich meine, der Geist lächzt dann irgendwann auch nach anderer Auslastung. Das heißt, ich meine, ich will das jetzt nicht für alle pauschalisieren, aber für mich ist gerade diese nicht schwarz oder weiß, sondern gerade diese Mischung. Also man kann arbeiten und es bleibt einfach extrem viel Potenzial auf der Strecke, weil die Arbeitswelt gefühlt nur diese schwarze oder weiße Lösung anbietet. Und ich glaube, viele, sei es Mütter, sei es Väter, ich glaube, Väter würden gerne kürzer treten, Mütter würden gerne mehr arbeiten. Und ich glaube, und es gibt ja Arbeit. Das ist ja nicht so, dass die Arbeit nicht geben würde. Und ja, deswegen macht mich das ab und zu so ein bisschen, nicht Wut ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so ein bisschen verdutzt, dass man irgendwie auf einer Seite irgendwie sagt, man hätte Fachkräftemangel und man dann irgendwie aber nur Vollzeitstellen dann irgendwie probiert zu besetzen oder halt irgendwie Flexibilität nicht gibt. Obwohl, glaube ich, die meisten Leute und vor allem auch die meisten Eltern, Flexibilität ist die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass ich irgendwas machen kann. Weil wenn ich jemand Flexibilität gebe als Mitarbeiter, glaube ich, dann kann der vielleicht bis zu 30 Stunden arbeiten. Wenn ich ihm keine Flexibilität gebe, dann arbeitet der im Zweifel aus Sicherheit entweder gar nicht oder halt vielleicht nur 5 oder 10 Stunden, weil es halt nicht anders geht. Und da muss man sich halt irgendwie muss man irgendwie abwägen. Also will man lieber echt jemand, der dankbar vielleicht ist, überhaupt irgendwie nebenher was zu arbeiten, Verantwortung, auch andere Verantwortung zu übernehmen, sich irgendwie vielleicht auch irgendwo zu messen und vielleicht auch sein Selbstwertgefühl, was vielleicht auch bei längerer Elternzeit an einem vielleicht zehrt und nagt, weil man halt irgendwie keine Challenge mehr hat oder weil man irgendwie nur noch in diesem Rollenbild Elternteil gefangen ist. Ja, und man wird ja dann auch vielleicht von der Außenwelt auch nur noch dann so wahrgenommen. Also man geht halt einkaufen und ja, im Smalltalk wird man dann vielleicht auch gar nicht angesprochen. Also vor allem Mütter, Väter, glaube ich. Väter sind ja, egal was sie machen, kurze Elternzeit ist akzeptiert, lange Zeit ist akzeptiert, da sind sie der große Held, egal was sie machen, die sind ja immer, ja, die kriegen ja nie auf den Deckel von der Gesellschaft.
Es ist was anderes, da bin ich bei dir. Ob man jetzt nur mal den Urlaub für das Neugeborene, sag ich jetzt mal, nimmt, ne, so 3-4 Wochen, oder ob man länger in Elternzeit ist, das nicht für Reisen nimmt, sondern weil man wirklich sich auch um das Kind kümmern muss und mit allem alleine zu Hause dasteht. Ne? Ja. Das ist es. Macht gleichzeitig Bedürfnis Hunger, aber boah, die Windel ist schon wieder komplett voll. Boah, ich muss es komplett baden, weil es ist, ne? Ich führe jetzt nicht aus, aber alle Eltern wissen, was wir meinen. Ja, shit, jetzt ist gleich der Arzttermin. Oh, ich muss das andere Kind abholen. Nein, jetzt macht das Kind, was ich zu Hause habe, macht gerade den Mittagsschlaf oder ist gerade eingeschlafen, nachdem es stundenlang geschrien hat oder sowas. Das sind halt Sachen, die sind herausfordernd. Aber
du bringst es genau auf den Punkt.
Ja, die sind herausfordernd und man schwitzt Blut und Wasser in diesen Sekunden. Aber andersrum, gerade die halt eine gewisse Karriere auch schon hinter sich hatten und wissen, was sonst eigentlich ein Arbeitsalltag ist, die sind hin und her gerissen. Ne? Also so ging es mir auch ganz, ganz schnell. Ne? Das kann ich nachempfinden und wahrscheinlich auch viele, die zuhören.
Ja, oder wahrscheinlich vielleicht hier noch eine kleine Ergänzung. Wahrscheinlich könnte man die Elternzeit auch einfach besser genießen, wenn es halt einfach später wäre. Aber gerade als Akademiker in den Ende 20er, 30ern, wann auch immer oder so, also man sagt es ja nicht ohne Grund, das ist Rush Hour des Lebens. Also man kriegt deine Kinder, man muss sich eigentlich irgendwie karrieremäßig, sofern man das auch wünscht, und was ist auch schon Karriere, muss man natürlich auch irgendwie definieren, aber positioniert man sich ja auch. Und da will man natürlich nicht, wenn man gerade irgendwie entweder schon investiert hat oder Fahrt aufgenommen hat oder so, sich dann irgendwie ausbremsen lassen. Also ich glaube, es wäre einfacher, oder also zumindest sehe ich das so, wenn irgendwie Leute viel, viel jünger Kinder bekommen, also Handwerk, Ausbildungsberuf oder sowas, die aber, ich sag mal, sowieso, ist auch nicht wertend gemeint, auch nicht böse gemeint, aber sowieso gerade irgendwie in ihrer Karriere, sofern sie überhaupt Karriereoptionen überhaupt haben, sowieso irgendwie, ich sag mal, feststecken. Das heißt, da gibt's halt nicht mehr so viel Beförderungspotenzial. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich da rausnehmen kann und dann kann ich vielleicht die Elternzeit auch irgendwie anders genießen. Aber wenn ich gerade irgendwie gerade fertig bin mit dem Studium oder sogar im Studium oder Referendariat oder so ein Kind bekommen habe oder vielleicht das zweite oder so und so viel noch gelernt habe, das alles.
Man will erst mal Geld verdienen, das ist es ja auch.
Ja, oder den Payoff irgendwie. Also man will irgendwie ja mal irgendwie das Leid, was man erfahren hat oder so in der ganzen Zeit und die Extrameile, die man die ganze Zeit gegangen ist, will man vielleicht auch endlich mal auch schauen, einfach am Markt einfach mal zu checken, wer ist man überhaupt? Und das kommt da, glaube ich, einfach extrem viel zusammen. Oder, also ähnliches erfahre ich dann, anderes Spektrum, wenn die Eltern dann Eltern sind. Die haben sich dann irgendwie schon bewiesen, die Hörner abgestoßen und mittlerweile bekommen ja viele Eltern erst später Kinder und die sind dann vielleicht auch irgendwo anders und sind irgendwie schon in einer Quarter-Life-Crisis und müssen sich so die Frage stellen oder so, wo will ich hin, und irgendwie ist das alles irgendwie Trott und vielleicht dieser Charme in anonymen Hotels irgendwie wöchentlich zu sein, ist halt irgendwie auch nicht geil. Das ist vielleicht irgendwie das erste halbe Jahr geil, bis man halt irgendwie die ganzen trostlosen Gesichter in den ganzen Hotels beim Frühstück dann schaut.
Ihr habt ja auch Zuwachs in der Kanzlei bekommen, ne, bei Kumka und Co. Ihr habt mittlerweile noch eine Anwältin und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die sind ja wahrscheinlich noch nicht Eltern. Was bietet ihr denn als Arbeitgeber, um einfach mal so ein, zwei Sätze zu sagen? Doch?
Die Rechtsanwältin ist schon Mutter.
Ja, dann, was für Vereinbarkeitsangebote bietet ihr denn als Arbeitgeber? Also was ist da, was du berichten magst? So mal ganz kurz, was ihr einräumt als Arbeitgeber euren Mitarbeitenden?
Absolute Flexibilität und Verantwortung. Also für mich ist das der Schlüssel.
Geht's da nur um Homeoffice oder geht's da bei der Flexibilität?
Ja, auch Arbeitszeit. Also beispielsweise, ich glaube, heute Morgen war Lisa, glaube ich, musste zum Arzt spontan. Und dann geht die natürlich zum Arzt und wir stehen ihr da auch nicht im Weg. Und wenn da irgendwas ist oder wenn jemand irgendwas anderes Privates an der Backe hat, also
offene Kommunikation und ohne Vorbehalte oder ohne Vorhaltung.
Ja, mir persönlich ist es halt auch relativ egal, ob die sonst halt irgendwie um 8 oder so schon irgendwie anfängt zu arbeiten und da halt irgendwie dann halt um 9 oder 9:30. Das kriegt man dann, glaube ich, schon hin, wie man dann auch. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, Mitarbeiter sind halt keine Kinder. Und vor allem Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, also die haben Status, die sind durch diese zwei Staatsexamen gegangen. Die müssen sich berufsrechtlich, die werden mit Eiden, müssen die sagen bei der Zulassung, die sind Organe Rechtspflege, die müssen ihre Fristen machen. Warum? Die haben für mich alle einfach diesen Vertrauensvorschuss, dass die einfach ihren Scheiß im Griff haben.
Selbstverantwortlich handeln können.
Das ist, ich kann es nicht, ich wurde da vielleicht noch nie enttäuscht, das kann natürlich auch sein, zumindest da.
Man sucht sich ja das aber auch aus gegenseitig, ne? Sowohl als Arbeitgeber, aber auch als Mitarbeitende. Und dieses Mikromanagement habe ich auch oft die Erfahrung gemacht, das behindert halt, ne? Das behindert halt vieles.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, wer das kommt. Ich meine, wenn natürlich zum Beispiel der Umsatz nicht stimmt oder irgendwas, dann gehe ich natürlich dann schon rein. Oder ich irgendwie Zweifel habe oder Misstrauen, dass man vielleicht aus den Leads oder aus den Kundenanfragen, die man bekommt, vielleicht doch mehr rausbekommen sollte. Aber weder Jan-Felix ist so, noch ich bin so. Und wir haben ja so ein bisschen so eine sozialistische Enklave, würde ich mal so sagen. Also jedem gehört so gefühlt alles. Und wir, zum Beispiel auch wir untereinander oder auch gegenüber ihr oder so, wir fragen eigentlich schon meistens so, hey, also was brauchst du eigentlich gerade zum Leben? Also die neue Narrative und auch andere, die haben es ja mal irgendwie so gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt komplett umsetzen, aber es fühlt sich ab und zu so an, dass wir eher uns auch unser Gehalt ausschütten, je nach Bedarf, was wir irgendwie gerade haben. Und nicht, das ist irgendwie meins, ich muss, weil wir haben immer gesagt, wenn wir irgendwas anfangen zu tracken, also sei es Billables, ist relativ einfach, aber dann die RVG-Mandate kann man auch nach Umsatz tracken, aber was ist zum Beispiel mit allem, was Kanzleiorganisation angeht? Was ist mit Akquise? Was ist mit Werbung? Was ist mit Website? Was ist mit? Und da gibt es normalerweise in den Gesellschaftsverträgen oder da gibt es so Kriterienkataloge. Und da gibt es halt, das gibt irgendwie zwei Punkte, das gibt da irgendwie so viel. Das irgendwie, wenn jemand so viel Zeit hat in der Kanzlei, noch hier so ein Kriterienkatalog oder anhand des Kriterienkatalogs seine Punkte zu zählen und dann irgendwie da irgendwie aufzustehen, dann, also wir haben natürlich auch so einen Kriterienkatalog, ja, aber wir beachten den mittlerweile nicht, dann kommt man, glaube ich, schon in die Vorhölle. Weil das ist, glaube ich, der Anfang vom Ende. Anstatt einfach mal zu sagen, so, hey, guck mal, wir haben eigentlich ganz gut Umsatz gemacht. Passt es noch? Was brauchst du? Und so probieren wir das eigentlich mit allen eigentlich zu lösen. Also was natürlich, jeder muss sich irgendwie im Idealfall selbst tragen. Das ist irgendwie, wäre natürlich im Idealfall die Voraussetzung. Ja.
Aber es sind Freiheiten, die man dann nutzen kann und ergreifen sollte. Und das klappt bei euch sehr gut.
Bisher.
Schön.
Zum Glück, toll, toll, toll. Also ich weiß nicht, wie es anders ist. Ich bin mir auch sicher, viele Leute werden da aufschreien, das geht natürlich besser mit einer kleineren Organisation anstatt mit einer größeren Organisation. Wenn wir jetzt irgendwie 150 Leute, wäre es vielleicht auch nochmal anders. Wir können natürlich viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Wir wissen natürlich, was bei dem jeweils anderen gerade irgendwie privat halt irgendwie los ist. Das heißt, wenn jemand dann halt irgendwie weniger Umsatz macht, dann kriegt er nicht irgendwie einen Termin eingestellt und muss sich rechtfertigen, warum er nur so und so viel Billables gemacht hat und nur so und so viel Umsatz, sondern wir wissen das dann, glaube ich, schon und das ist dann auch okay. Und ja, und ich glaube, diesen Wertenkatalog und was man irgendwie hat, wenn man sich das einmal klarstellt, ist, wir wollen halt irgendwie, also wenn es deinen Frieden kostet, ist es zu teuer, glaube ich. Und ich glaube, diese Einstellung, die fahren wir, glaube ich, ganz gut. Das heißt auch mega nervige Mandanten, auch wenn die ganz gut bezahlen, können wir uns glücklicherweise schon auch dagegen entscheiden. Und das machen wir dann auch, wenn wir wissen, okay, das gibt später zeigen die vielleicht mit dem Finger auf uns und wollen uns dann vielleicht irgendeinen Strick draus drehen oder, also, obwohl das Mandat irgendwie schlecht war oder die vielleicht kommt von der Kommunikation nicht oder irgendwas. Also wir versuchen, weil, glaube ich, und das schließt sich, glaube ich, der Kreis mit der Vereinbarkeit. Ich glaube, für all unsere Mitarbeiter. Und es gibt ja auch Leute, die bei uns in diesem Kosmos in irgendeiner Weise irgendwie mitwirken. Wir haben ja auch andere Gesellschaften. Und bei denen ist es, bei allen ist es gefühlt so. Also wir wollen natürlich schon, dass es läuft. Wir wollen die Zahlen haben. Wir wollen irgendwie nicht draufzahlen. Wir wollen nicht unbedingt was querfinanzieren. Aber wir könnten schon, sei es vom Umsatz oder vom Wachstum, natürlich noch deutlicher mehr Gas geben, wenn wir es anders fahren würden.
Also es ist trotzdem total spannend, dass ihr das halt von vornherein in der Kanzleikultur berücksichtigt und installiert habt. Und ihr seid ja auf Wachstumskurs und das werden wir beobachten, wie es einfach weiterläuft. Und es zieht ja schon mal für euch, es ist eure Philosophie und dafür steht ihr. Ich habe noch zwei Fragen, Sebastian. Und zwar, wenn du ein Takeaway oder ein Vereinbarkeitshack für dich hast, den du vielleicht gerne ja explizit mal mit den männlichen Zuhörern für die Jura-Bubble teilen wollen würdest, welcher wäre das in puncto Vereinbarkeit?
Stellt euch vielleicht mal die Frage, was ihr wirklich wollt. Also ist es irgendwie Zwang von außen oder wollt ihr wirklich Zeit mit eurer Familie verbringen oder ist es oder wird euch das jetzt einfach nur suggeriert, dass man es machen muss? Weil es bringt nämlich auch nichts, wenn ihr sagt, ihr wollt zu Hause bleiben und ihr wollt gar nicht zu Hause bleiben. Ich habe auch ein guter Freund von der Jugend noch oder von der Kindheit oder so. Also der wollte Elternzeit nehmen, damit er mit dem Fahrrad nach Spanien fährt. Also ja, also das ist okay. Aber der sagt halt auch von sich aus, er hat da jetzt nicht unbedingt so Lust drauf. Und das war auch irgendwie der Deal von der Ehe und so. Also ich werte da nicht. Ich will nur damit eigentlich sagen, also schaut ein bisschen, ja, worauf ihr dann Lust habt. Und Thema irgendwie Vereinbarkeit. Ich meine, im Zweifel hat es bei mir auch nicht so super gut funktioniert, weil ich wollte eigentlich nie in die Selbstständigkeit und bin eigentlich dann in die Selbstständigkeit geraten aufgrund dessen, weil es noch nicht funktioniert hat. Es bricht sich langsam auf, aber bisher alle Arbeitgeber, mit denen ich gesprochen hatte oder bei denen ich tätig war, war halt nur bedingt so bis zu einem gewissen Maße. Aber wenn man halt die absolute Freiheit haben will, dann muss man es im Zweifel, ja. Und der beste Hack ist natürlich, meldet euch bei uns. Ja, also wenn ihr das hört, dann schreibt uns gerne. Ja, vielleicht können wir irgendwas basteln. Ja.
Also Klarheit in den eigenen Vorstellungen, Austausch mit Partner, Partnerin und Sabbatical ist nicht Elternzeit.
Ja, doch, vielleicht schon auch, aber alle sollten sich halt darüber einig sein.
Aber sollte klar sein, was eigentlich Elternzeit bedeutet. Ja. Letzte Frage, Sebastian, stelle ich jeden meiner Gäste. Welchen Legal Truffle würdest du denn in Sachen Vereinbarkeit als möglichen nächsten Gast nominieren?
Also was ich natürlich sehr, sehr spannend finde, weil wir jetzt auch viel über sie geredet haben, wäre natürlich unsere sehr geschätzte und beste Mitarbeiterin, die es gibt, die ist ja Marie Mauritz. Die kann nämlich vielleicht dann auch erzählen, worum es dann geht, wie wir das tatsächlich machen. Und dann, ich hoffe, sie redet dann auch unzensiert darüber und sagt dann auch die Wahrheit, ob wir das wirklich so leben. Weil sie hat nämlich auch ein Kind bekommen, während dem Studium sogar. Und hat quasi das Studium vollendet und das Referendariat. Und genau, ich habe mit ihrem Mann zusammengearbeitet mal. Und so quasi sind wir dann quasi zusammengekommen. Also mit ihr, ich habe sie auch schon gesehen.
Nimm nicht zu viel vorweg, weil wenn sie ja sagt, dann kann sie selber berichten. Sehr spannend. Genau. Ja, schöne Nominierung. Liebe Grüße. Und connected sind wir schon über LinkedIn. Und dann lerne ich sie einfach auch mal kennen per Videocall. Und mal schauen, ob sie das möchte.
Gerne, frag sie einfach. Mich würde es auf jeden Fall freuen.
Cool. Sebastian, vielen, vielen Dank für dieses intensive Interview, für diese, ja, auch vielen privaten Einblicke von der anderen Seite, die man auch nicht so immer auf LinkedIn in den Posts sieht, was dahinter steht, dass du, ja, anderen das mal sichtbar gemacht hast. Shownotes, Link zu deinem Profil kommt rein, Link zu Kumka und Co. kommt rein. Wenn ihr, ja, selber Sebastian kennenlernen wollt, schickt ihm eine Kontaktanfrage, nehmt Kontakt zu ihm auf und ich sag herzliches Dankeschön und wir sehen und hören uns.
Ja, vielen Dank dir, Jana. Danke, ciao.
Tschüss.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.